Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wie macht man aus einem Straftäter wieder einen verantwortungsbewussten Menschen? Indem man ihn imkern lässt.
Wenn man mal so eine Zarge aufgemacht hat und man wird angeflogen von 150 Bienen, die nicht erfreut sind, dann ist das erstmal schon sehr respekteinflößend. Und das macht eben die ganze Sache auch schon aus.
Das ist Sebastian Laubach, der Imker der JVA Remscheid. Dort dürfen die Insassen 3 Millionen Bienen betreuen. Und wir sprechen in diesem Podcast mit ihm über die Erfolge des Bienenprogramms dort im Gefängnis. Außerdem werfen wir einen Blick hinter die Mauern der Politik. Er ist nämlich wieder zurück.
I have never been and I have never wanted to be a career politician.
Nigel Farage, das Gesicht der Brexit-Befürworter 2016. Jetzt ist er bei der neuen Brexit-Partei eingestiegen als Chef und er möchte die Europawahl gewinnen. Es sieht in Umfragen auch recht gut dafür aus. Was will diese Partei und warum hat sie so eine große Resonanz schon jetzt? Auch das ist Thema heute bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Er war eine Schlüsselfigur beim EU-Referendum 2016, beim Erfolg der Brexit-Befürworter Nigel Farage. Ein EU-Feind. Kurz nach der Abstimmung ist er dann selbst aus seiner Partei oder in seiner Partei UKIP zurückgetreten mit den Worten:
During the referendum campaign I said I want my country back. And what I'm saying today is I want my life back. And it begins right now. Thank you.
Jetzt ist diese Zeit auch wieder vorbei. Er will wieder in die Politik zurück und ist da auch schon, denn Nigel Farage ist Chef der neuen Brexit-Partei, die bei der Europawahl am 26. Mai antritt. Und Demoskopen sagen, ja, das könnte in der Tat klappen. Farage könnte mit der Brexit-Party die Europawahl vielleicht sogar gewinnen. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in London, mit Friedbert Meurer. Friedbert, mit welchen Versprechungen schafft es denn Farage, so viele Wähler für sich zu begeistern?
Also er hat ein zentrales Versprechen und das lautet, wir wollen den Brexit umsetzen. Die etablierten Parteien kriegen es ja nicht hin. Jetzt sind fast 3 Jahre vergangen seit dem Referendum und ihr liefert nicht. Und das bezeichnet er als antidemokratisch. Das Referendum sei eine Äußerung des demokratischen Willens gewesen und folglich die beiden großen Parteien, hören wir es kurz selbst, Nigel Farage im Interview am Wochenende, auf die Frage, ob die anderen Demokraten seien.
No, they're not. Absolutely not. They have willfully overridden the will of the people, despite telling us at a general election, both of those parties, they would respect the result and implement Brexit. They walked all over us.
Und mit dieser Botschaft liegt er in den Umfragen bei etwa 27 oder 28% bei der Europawahl. Kopf an Kopf mit Labour und weit vor den Konservativen mit nur noch 14-15%.
Das ist ja schon sehr erstaunlich. Wie groß ist diese Brexit-Party? Wie viele Mitglieder sind damit dabei?
Man weiß das nicht. Dazu ist die Partei ist zu neu. Wir wissen relativ wenig. Im Prinzip, ich will nicht sagen, dass die Partei ein Ein-Mann-Betrieb ist. Aber ohne Nigel Farage wäre sie nichts. Er ist natürlich das Zugpferd. Er hat einige doch halbwegs prominente Namen zu sich herüberziehen können. Eine ist die Schwester von Jacob Rees-Mogg, dem Chef der Europäischen Forschungsgruppe bei den Konservativen, also den Wortführer des Brexits, und auch ein paar bekannte Kolumnisten. Es gibt eine Umfrage, dass die Hälfte aller Kommunalpolitiker der Konservativen die Brexit-Partei wählen will. Also in Scharen laufen die Konservativen zur Brexit-Partei.
Wie reagiert denn die Regierungspartei unter Theresa May auf diesen Erfolg von Farage und die guten Umfragewerte?
Sie versucht ihn zu ignorieren. Also ein Punkt ist, dass sie sagt, wir wissen ja noch gar nicht, ob es Europawahlen geben wird. Wir haben ja immer gesagt, oder Theresa May betont, wenn das Unterhaus bis zum 22. Mai den Vertrag mit der EU billigt, werden die Europawahlen in Großbritannien am nächsten Tag sofort abgesagt. Und selbst wenn sie am 23. Mai stattfinden, haben wir noch die Möglichkeit, bis Ende Juni den Vertrag abzuzeichnen im Unterhaus. Und dann werden die Abgeordneten nicht nach Straßburg zur eröffnenden Sitzung geschickt. Boris Johnson will überhaupt keinen Wahlkampf machen, hält sich aus allem raus, will eine saubere Weste behalten. Ich glaube, die Konservativen haben ziemlich Angst. Ich glaube sogar Panik vor einem desaströsen Ergebnis.
Was hat denn, jetzt drehen wir es mal ein bisschen weiter, das EU-Parlament zu erwarten, wenn die Brexit-Partei in relativ großem Umfang dann dort einzieht und vielleicht auch nur für kurze Zeit, denn spätestens Oktober soll es ja dann endlich rausgehen.
Ja, wenn das mal so im Oktober kommen wird. Ich habe da langsam meine Zweifel, wann es dann endlich soweit sein wird mit dem Brexit. Aber 31. Oktober ist der Termin. Und das Wahlrecht, obwohl bei den Europawahlen Verhältniswahlrecht gilt, ist auch hier in Großbritannien wieder ein bisschen kompliziert, da die Remain-Parteien, Liberaldemokraten oder diese neue Partei der unabhängigen Change UK, nennen die sich da, die nicht zusammenarbeiten, könnte es sein, dass die Brexit-Partei sogar überproportional viele Abgeordneten nach Straßburg und Brüssel schicken kann, die dann versuchen, für Trouble zu sorgen, die lautstark versuchen werden, ich will nicht sagen, die Sitzung zu sprengen, aber doch zu stören, Sand ins Getriebe zu streuen, wo es immer nur geht.
Der Europaskeptiker Nigel Farage ist Chef der Brexit Party, einer neuen Partei, und tourt durch Großbritannien, um Stimmen für sich und seine Partei zu gewinnen. Eingeordnet hat das alles unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist Werbung und muss das gekennzeichnet werden oder nicht? Das ist die Frage bei den Influencern der digitalen Welt. Kathi Hummels ist zum Beispiel so eine. Auf ihrem Kanal knapp 500.000 Follower in den Social Medias. Da beantwortet sie zum Beispiel solche Fragen.
Ah, hier, coole Frage von My Biggest Love. Wie findest du Kylie Lip Kit?
Und sie ist zufälligerweise auch von diesem Beauty-Produkt Fan.
Diese Lippenstifte, die sind mega. Meine Schwester hat einen bekommen und hat mir dann auch erzählt, dass es total schwierig war, so einen zu bekommen. Ich habe auch einen. Der ist sein Geld wert, der ist mega cool. Ihr müsst nur echt schnell sein, weil die sind so ratzfatz weg.
Kathi Hummels sagt, dafür bekommt sie von den Firmen kein Geld, auch für ein Stofftier nicht, das sie vor das Gesicht ihres einjährigen Kindes gehalten hat. Das sehen ein paar Leute ein bisschen anders. Heute wurde Kathi Hummels aber vor dem Landgericht München 1 freigesprochen. Pascal, klär uns nochmal auf, wer hat Kathi Hummels verklagt und warum?
Das ist der Verband Sozialer Wettbewerb, der tut sich übrigens öfter mal mit Abmahnungen hervor. Und eben auch bei Kathi Hummels. Als Instagram-Star postet die ja täglich auch Produkte, unter anderem. Schleichwerbung findet also wirklich dieser Verband und ist dann vor das Landgericht gezogen.
So, aber die Richterin dort hat Nein gesagt. Warum?
Die meinte, die Follower wüssten, dass Hummels mit ihrem Instagram-Profil kommerzielle Interessen verfolge. Also sei das keine unlautere Werbung. Es zeige ja einfach auch schon die schiere Zahl der Follower, 485.000. Frau Hummels könne also keine rein privaten Interessen auf Instagram verfolgen. Kein Mensch habe so viele echte Freunde, sagte die Richterin Monika Rein. Und die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig.
Hat dieses Urteil denn noch weitreichendere Folgen jetzt?
Es liegt noch nicht fest, ob Influencer jetzt überhaupt ganz allgemein noch Produkte anpreisen dürfen, ohne auf die Reklame hinweisen zu müssen. Es bleibt also spannend. Der klagende Verband, der hat nämlich auch die Fitnessbloggerin Pamela Reif vor das Landgericht Karlsruhe gezerrt. Und da hat der diese Klage gewonnen.
Also wir halten fest, Kathi Hummels darf weiter auf Instagram für Produkte werben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieser Konflikt ist der heikelste momentan auf dem Balkan. Es wird provoziert, es wird gedroht, es wird sanktioniert zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz, dem Kosovo. Der Kosovo ist seit 2008 unabhängig. Belgrad will das aber bis heute nicht anerkennen, will aber gleichzeitig rein in die EU. Die EU sagt, dann müsst ihr Serben alle Gebietsstreitigkeiten mal beilegen, sonst wird das nix mit der Mitgliedschaft. Heute gibt es einen Mini-Gipfel dazu in Berlin. Das Westbalkan-Treffen. 6 Staats- und Regierungschefs aus Westbalkanländern sind mit dabei. Dazu Angela Merkel und Emmanuel Macron. Und Stefan Detjen beobachtet dieses Treffen, das aktuell noch läuft, auch für uns. Stefan, was wurde da heute denn besprochen?
Naja, die fangen jetzt erst an. Wir hatten vorhin die Gelegenheit, kurz einem Eröffnungsstatement der Bundeskanzlerin und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zuzuhören. Das sind ja beide die Gastgeber dieser Westbalkan-Konferenz, so heißt das, förmlich. Und beide haben sich eigentlich darum bemüht, die Erwartungen zunächst mal zu dämpfen. Also beide haben gesagt, es geht nicht darum, jetzt heute Abend Beschlüsse zu fassen oder konkret irgendwo einen Konflikt zu entschärfen, sondern, so sagte das Angela Merkel,
es geht heute darum, die Situation, wie sie von den verschiedenen Mitgliedstaaten empfunden wird, einmal auszuleuchten und zu überlegen, in welchen Fragen wir ein gewisses Momentum, einen gewissen Impuls brauchen, um auch voranzukommen.
Das klingt jetzt vielleicht ernüchternd, aber gleichzeitig muss man sehen, das ist der Weg, wie man da seit langem vorangeht. Seit 2013 gibt es dieses Format der Westbalkan-Konferenzen immer wieder in wechselnden Städten. Und gerade Angela Merkel ist da ausgesprochen engagiert in diesem Thema. Sie ist seit langem immer wieder in die Balkanländer gereist. Sie kennt vor allen Dingen ganz persönlich die Akteure, die Staats- und Regierungschefs, die da jetzt heute aus diesen Ländern gekommen sind. Seit langem lädt die auch immer wieder ins Kanzleramt ein, macht sich also ein sehr tiefes Bild von der Sache, um dann auch in anderen Situationen dann wieder ganz konkret an Lösungen arbeiten zu können.
Stefan, ich lese hier in den Agenturen dazu schon, Macron betont, dass Serbien und Kosovo keine Vorgaben gemacht werden sollten, wie sie ihren Streit beizulegen haben. Also warum, wenn man keine Vorgaben gibt, kann doch dieser Konflikt auch nicht ad acta gelegt werden, oder?
Nein, weil diese Sache so kompliziert ist, gerade Serbien und Kosovo. Das ist ein wirklich sehr tiefer, politischer und in die Kulturen beider Länder hineinreichender Konflikt. Man weiß hier, dass man diesen Konflikt nicht so einfach lösen kann, weil da wirklich Mentalitäten aufeinander prallen. Aber weil dieser Konflikt inzwischen auch eingebettet ist in die Bruchkanten der globalen Interessensphären, denn auch auf der Seite Serbiens spielen da Russland und China mit einer sehr aktiven Diplomatie eine Rolle. Also da geht's nun wirklich drum, Schlimmeres zu verhindern, denn alle Beteiligten wissen, die das anschauen, salopp gesagt, wenn wir in eine Region Europas schauen, wo Konflikte auch nochmal sich blutig, kriegerisch entzünden können, dann ist es genau diese Region.
Gibt es einen Grund, warum dieses Treffen, jetzt hast du gerade schon gesagt, das passiert immer von Zeit zu Zeit, aber warum es gerade jetzt stattfindet?
Ja, in der Tat, das sind regelmäßige jährliche Treffen. Aber natürlich, das hat Emmanuel Macron eben gesagt, kann man jetzt in der Situation auch positive Beispiele vorzeigen. Emmanuel Macron, wir können das mal anhören, sagte eben.
Les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles.
Also die letzten Monate, sagt Macron, haben gezeigt, dass Fortschritte möglich sind, nämlich mit Blick auf den Namensstreit um Mazedonien zwischen Griechenland und der jetzt sogenannten Republik Nordmazedonien und dem Vertrag von Sepra, einem Konflikt, von dem man lange dachte, der ist eigentlich unlösbar. Sagte Emmanuel Macron eben und versuchte damit natürlich jetzt vor Beginn des Abendessens, bei dem die gerade zusammensitzen, Mut zu machen.
Für wie realistisch hältst du die EU-Mitgliedschaft Serbiens, also auch wenn tatsächlich dieser Konflikt beigelegt werden sollte?
Also da würde ich jetzt schon selber reden wie Diplomaten, das ist in weiter, weiter Ferne. Aber wenn man mal in dieser Region war und ich war da immer wieder mit Politikern und bin da auch so immer wieder mal gereist, dann muss man sehen, dann ist diese Aussicht auf EU-Mitgliedschaften in der Region ein wirklich ganz, ganz motivierendes, ganz ein ganz wichtiges Thema. Also wenn man auf dem europäischen Kontinent und an seinen Rändern irgendwo richtig positive proeuropäische Stimmung erleben will, dann muss man in diese Länder fahren. Dort wollen die Leute in die Europäische Union und das motiviert sie ganz stark auch an diesen Konflikten, die diese Region immer noch trennen und entzündlich machen, zu arbeiten.
Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio über den Mini-Gipfel, das Westbalkan-Treffen, das momentan stattfindet. Eines der großen Ziele von Angela Merkel und Emmanuel Macron, die beide dabei sind, ist es, Serbien und Kosovo wieder näher zusammenzubringen. Der Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, der steht auch einer EU-Mitgliedschaft im Weg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So ein ausländischer Akzent, der kann ja für einige erstmal komisch daherkommen oder ungewohnt klingen. Auf der anderen Seite kann er aber auch exotisch, interessant und sexy sein. Das englischsprachige Reiseportal Big Seven Travel hat mal seine Leser befragt, welchen ausländischen Akzent sie besonders sexy finden. Und unter den Top 5 sind unter anderem Australisch, Irisch, Italienisch drin und auf Platz 1 das hier.
Hello, my name is Andrew. I am from Wanaka, New Zealand. I work for a merino clothing company. Something else interesting about me is that all of my friends call me Watty.
Das war Neuseeländisch. Beziehungsweise das war Andrew aus Neuseeland. Lieben Dank, der hat es heute extra für uns aufgenommen. Dann wird wir auch mal hören, wie Neuseeländisch klingt. Aber welche Akzente finden wir Deutschen besonders attraktiv und sexy? Und woran liegt das eigentlich, dass wir manche Sprachen attraktiver wahrnehmen als andere? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbel, der hat euch mal gefragt.
Welche Akzente würden euch so einfallen, die ihr vielleicht besonders sexy oder attraktiv findet im Deutschen?
Ich hatte mal was mit einer Französin und die hatte dann halt auch auf Französisch gestöhnt. Und das ist halt, oh, vergleich das mit Deutschem, das ist komplett andere Welt.
Ja, um den Stöhnakzent geht es eigentlich nicht, sondern um die Sprache. Aber auch da gibt es offenbar viele verschiedene Vorlieben.
Ich finde brasilianische Akzente sehr attraktiv. Ich finde halt, das hat sowas Niedliches, wenn die versuchen, Deutsch zu sprechen.
Ich finde da, keine Ahnung, die Italiener finde ich charmanter. Ist vielleicht nicht unbedingt sexy, aber eher charmant.
Ganz klar den österreichischen Akzent. Vor allen Dingen Leute, die aus Wien kommen.
Ich würde sagen, der britische Akzent, weil man assoziiert es ja mit dem Land. Die Briten haben ein bisschen Stolz, haben ein bisschen Eleganz. Und der britische Akzent bringt das perfekt rüber.
Eine Studie des Instituts der deutschen Sprache hat mal danach gefragt, welche ausländischen Akzente deutsche Muttersprachler besonders sympathisch finden. Und da sind romanische Sprachen die eindeutigen Gewinner. Also Spanisch, Italienisch und mit Abstand auf Platz 1.
Französisch.
Ja, schon Französisch.
Französisch.
Französisch ist auf jeden Fall ganz vorne dabei.
Komischerweise auch Französisch, obwohl ich, also französischen Akzent finde ich gut, Französisch an sich finde ich nicht gut.
Warum viele Französisch nicht nur nett, sondern nach anderen Erhebungen oft auch sexy finden, liegt vielleicht an einer alten, ziemlich klischeehaften Bierwerbung aus den 90ern.
Und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel.
Ganz bestimmt liegt es aber auch am Sound der Sprache, also daran, wie Französisch, aber auch Italienisch oder Spanisch klingen. Und das wirkt sich dann eben auch darauf aus, wie ein Italiener oder ein Spanier Deutsch spricht.
Dass die, wie wir sagen, eine Tendenz zur offenen Silbe haben.
Das ist Sabine Ziegler, Sprachwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
Das heißt, in diesen Sprachen gibt es wenig Konsonantengruppen. Also nicht so ein Wort wie Deutsch Durststrecke, wo in dem Rist also ganz viele Konsonanten aufeinandertreffen.
Stattdessen klingen romanische Sprachen wie Französisch meist weicher, mit relativ vielen Vokalen und einer ausgeprägten Sprechmelodie. Das heißt, dass die Stimme beim Sprechen ziemlich oft die Tonhöhe wechselt. Und dann gibt es im Französischen natürlich noch Nasallaute, die
gelten allgemein als relativ elegant.
Neben dem Sprachsound spielen aber auch unsere Sozialisation und das Image der jeweiligen Länder eine Rolle. Also wenn wir eh schon italienisches Essen, französischen Wein oder die britische Popkultur abfeiern, also wenn uns das Land und die Menschen dort sympathisch sind oder wenn wir schon mal da waren und schöne Erlebnisse hatten, dann finden wir wahrscheinlich auch Menschen mit diesem Akzent tendenziell netter. Die Akzentvorlieben der Deutschen unterscheiden sich aber auch je nach Region. Und da gilt, geografische Nähe macht sympathisch. Menschen aus Süddeutschland nennen häufiger Spanisch oder Italienisch als Lieblingsakzent als Menschen aus Norddeutschland. Die wiederum finden öfter holländische oder skandinavische Akzente sympathisch.
Das ist übrigens etwas, was ich persönlich selber auch sehr attraktiv finde, wenn Skandinavier reden, auch wenn Skandinavier Deutsch reden. Das ist so ein ganz niedlicher Akzent irgendwie.
In einem YouTube-Video, in dem ein Schwede deutsche Sätze nachspricht, klingt das dann zum Beispiel so.
Der Kaffee ist kalt, aber ich mag's.
Der Kaffee ist kalt. Alles mag's.
Der Busfahrer mag meine Großeltern nicht.
Der Busfahrer mag meine Große nicht.
Die großen Verlierer in verschiedenen Sexy-Akzent-Rankings sind übrigens viele slawische Sprachen und natürlich Deutsch. In der aktuellen Umfrage von Big Seven Travel landet Deutsch auf Platz 46 von 50.
Meine Freundin kommt aus Estland und wohnt auch in Estland. Und wenn die Deutsch hört, meint die, das hört sich an, wie wenn Leute sich anschreien.
Oder wie es der irische Comedian Dylan Moran mal gesagt hat.
It sounds like typewriters eating tinfoil being kicked down the stairs.
Deutsch klingt wie eine Schreibmaschine, die Alufolie frisst und die Kellertreppe runtergetrieben wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht nach Italien, denn in Italien gibt es jetzt ein Bürgergeld, das ist eine Art Grundeinkommen. Gerade bekommen die ersten Italiener ihr Geld. Das Bürgereinkommen, das war ein Wahlversprechen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung im Wahlkampf und jetzt ist es da. Das heißt, wir müssen es uns genauer anschauen. Das machen wir mit Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie viel Geld gibt's denn?
780 Euro gibt's. Das ist der Höchstsatz. Den kriegt, wer sonst keine eigenen Einkünfte hat. Damit hat die Fünf-Sterne-Bewegung im Wahlkampf auch geworben. 780 Euro Bürgergeld. Nur im Kleingedruckten stand aber, dass es je nach Lebenssituation auch weniger sein kann. Und das führt jetzt bei den Ersten schon zu Enttäuschung, wie etwa diese Mutter von drei Kindern aus Palermo, die Teilzeit arbeitet.
Ich habe vor 3 Tagen eine Überweisung erhalten von nur 40 Euro und sie haben gesagt, es gibt 780 Euro. Die italienischen Bürger werden ja auf den Arm genommen, vor allem die, die es wirklich nötig hätten.
Aber es gibt auch Leute, die den Höchstsatz bekommen und die freuen sich natürlich, die haben zum Teil mehrere hundert Euro mehr zur Verfügung als vorher.
Wie viele Leute betrifft das eigentlich?
Na, bislang haben rund 700.000 Italiener und Italienerinnen Bewilligungen bekommen. Es haben nicht ganz so viele wie erwartet den Antrag gestellt bisher. Insgesamt will der Staat bis zu 5,6 Milliarden Euro im Jahr dafür ausgeben. Das ist die erste staatliche Sozialhilfe in Italien überhaupt. Bisher waren die Menschen auf die Familie und auf die Caritas angewiesen.
5,6 Milliarden Euro im Jahr. Das ist viel. Im Vorfeld gab es ja Streit um das Bürgergeld. Was stört denn da die Kritiker dran?
Na, die sagen einfach, das ist zu teuer. Italien kann sich das nicht leisten mit seiner hohen Staatsverschuldung. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD zum Beispiel, hat Anfang April einen Bericht zu Italien herausgegeben. Und da fordert sie, die Leistungen müssen gesenkt werden. Einerseits um zu sparen, aber auch, weil das Leute davon abhalten kann, zu arbeiten oder dass sie schwarz arbeiten und nebenbei das Bürgergeld kassieren. Und das, während Italien gerade in eine Rezession gerutscht ist. Für die Wirtschaft wird kein Wachstum erwartet.
Wie reagiert die italienische Regierung auf das?
Bisher sagt sie, keine Einmischung bitte, wir wissen, was wir tun. Sie hofft, dass die Sozialleistungen die Wirtschaft ankurbeln. Es gibt auch strenge Auflagen, wie das Bürgergeld verwendet werden darf. Es wird nicht alles in bar ausgezahlt, nur ein kleiner Teil, der Rest ist auf einer Bürgergeldkarte. Und damit darf man keine Flugtickets bezahlen, nichts bei Amazon und Co. kaufen, kein Lotto spielen zum Beispiel. Trotzdem sind Vertreter der EU besorgt. Italien hat eine Verschuldung von 130% der Wirtschaftsleistung. Mehr Schulden hat nur Griechenland.
In Italien bekommen die ersten Bürger jetzt das neue Grundeinkommen. Bis zu 780 Euro sind da möglich. Die Informationen dazu, die gab es von Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Imkern, das kann entspannen. Das hilft beim Runterkommen, wenn man sich um ein Bienenvolk kümmert und am Ende dann den leckeren Honig im Glas hat. In der Justizvollzuganstalt Remscheid, da imkern die Insassen, weil man dort der Überzeugung ist, dass die Arbeit mit Bienen den Menschen verändern kann. 60 bis 68 Völker werden dort versorgt. Das sind rund 3 Millionen Bienen. Die Inhaftierten dürfen auch aus dem Gefängnis raus. Bei dieser Arbeit im offenen Vollzug geht es dann zu nahegelegten Bienenhäusern in der Nähe. Wie verändert das die Straftäter, wenn sie sich mit Bienen beschäftigen? Darüber habe ich heute mit dem Imker der JVA Remscheid gesprochen. Mit Sebastian Laubach. Ich wollte von ihm wissen, ja, wie das in der Imkerei in der JVA genau abläuft.
Hier in der Imkerei ist es halt so, dass wir auch eine kleine Holzwerkstatt betreiben. Das heißt, hier sind also Inhaftierte beschäftigt, die Futterzargen herstellen, zum Beispiel, wenn sie kaputt sind. Dann müssen Rähmchen repariert werden, Verdrahtungen müssen neu gespannt werden, dann werden Wachsplatten eingelötet. Also sprich, alles, was wir so über das ganze Jahr über also ein bisschen auch durch unsere Arbeit beschädigen. Das wird in der Winterzeit hier erstmal restauriert.
Aber Kontakt mit den Bienen gibt es auch, oder?
Kontakt gibt es auch. Vorzugsweise aber so ein bisschen zwischendurch das Arbeitsfeld aufzulockern und einfach mal zu sagen, so Männer, jetzt habt ihr eine Woche lang super gearbeitet, jetzt können wir mal rausgehen. Jetzt gehen wir mal an die Völker, die hier innerhalb der Anstalt stehen und machen die mal auf und gucken, wie es denn geht, damit man die Theorie dann auch mal in der Praxis kennenlernt. Mhm.
Wer macht dann bei diesem Programm mit? Wer sind die Inhaftierten?
Unsere Inhaftierten hier aus der JVA Remscheid. Wir haben hier einen kleinen internen Betrieb. Wenn die sich interessieren, bewerben die sich darauf. Mhm. Und dann können die durch unsere Arbeitszuweisung, die wir in der Anstalt haben, in der Imkerei eingeteilt werden. So, da können wir natürlich auch nicht jeden Gefangenen beschäftigen. Ja, die müssen also schon spezielle Kriterien erfüllen. Das heißt, die Inhaftierten bewegen sich hier innerhalb der JVA etwas freizügiger als andere Gefangene. Das heißt, die müssen eben auch spezielle Anforderungen erfüllen.
Das heißt, diese Anforderungen, diese Kriterien, die mitbringen müssen, was muss das sein?
Ja, die haben ja schon gewisse kleinere Freiheiten als andere und die dürfen eben nicht missbraucht werden. Ja, unter anderem sollten die Gefangenen auch schon ein paar Monate hier in der JVA in Haft sein und sich auch schon so ein bisschen akklimatisiert haben. Ja, sprich, auch das Thema Aggression, ja, spielt hier eine Rolle. Da wird also auch schon genau geschaut, ist der schon soweit, können wir den auch schon in dieses Projekt Bienen involvieren.
Jeder, der selber mal geimkert hat, der weiß, dass die Arbeit daran unglaublich entspannt sein kann, aber dass man sich auch natürlich an Regeln halten muss. Was beobachten Sie? Was macht das Imkern mit den Inhaftierten?
Dieses Thema Arbeiten mit Kleintieren oder sowas, das gab es ja immer in der Vergangenheit schon in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aber ich sage immer, wenn man in einen Käfig hineinschaut, wo ein Kaninchen rausschaut, dann ist das was anderes, als wenn man ein Bienenvolk aufmacht. Und da sind dann tausende von Bienen drin, die auch stechen können, die dann auch bereit sind, sehr wehrhaft ihr Nest und ihren Bienenstock zu verteidigen. Wenn man mal so eine Zarge aufgemacht hat und man wird angeflogen von 150 Bienen, die nicht erfreut sind, dann ist das erstmal schon sehr respekteinflößend. Und das macht eben die ganze Sache auch schon aus. Mhm. Ja, das ist ein ganz anderer Anreiz, dann auch da mal hineinzuschauen.
Haben da die meisten dann Respekt davor oder wie hantieren die die Situation?
Ja, die haben gesunden Respekt davor, teilweise auch Angst. Wenn man schon mal von einer Biene gestochen wurde, dann weiß man eben auch, wie schmerzhaft so die nächsten 2 bis 3 Tage werden. Mhm. Die möchte man nicht haben.
Aber das, was dahinter steht, ist im Endeffekt so ein bisschen die Philosophie, dass man vielleicht durch das Imkern aus jemandem Kriminellen einen verantwortungsbewussten Menschen macht?
Nein, so weit möchte ich nicht gehen. Das glaube ich.
Kann das nicht gewährleistet werden? Weil man muss sich man muss sich ja schon an Regeln halten. Man muss ja irgendwie mit diesem aggressiven Tier auch erstmal umgehen können. Da kann man ja so ein bisschen Demut lernen.
Kann man, aber ich sage jetzt mal, dass man aufgrund der Arbeiten am Bienenstock ein anderer Mensch wird, das bezweifle ich jetzt. Aber was ich sagen kann, ist, dass man sich in Geduld üben muss, dass man Grundtechniken beherrschen muss und nicht einfach an so eine Kiste herangeht und die aufmacht, sondern man muss im Klaren sein, was passiert da gleich oder was kann passieren. Das heißt, man muss mit Geduld, mit Fachkenntnis und mit Respekt an die ganze Sache herangehen. Und wenn man sowas mehrmals wöchentlich macht, dann denke ich, macht das auch schon mit einem Charakter etwas aus. Ja, aber ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass man jetzt, weil man ein paar Mal einen Bienenstock aufmacht, dass man dann ein anderer Mensch wird, ja, oder auf einmal eine ganz andere Lebensphilosophie an den Tag legt als vorher.
In Münster, da sollen Schweine und Katzen dabei helfen, Straftäter zu resozialisieren. Und in der JVA in Remscheid sind es Bienen, wie wir gerade gehört haben, vom Imker Sebastian Laubach.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.